Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute herzlich Daniela Wiesler. Yeah. Dum, 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 dum. Du willst gehen, ich lieber springen. Wenn du redest, will ich singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Wir haben die Stille um uns totgeschwiegen. Wo ist die Liebe geblieben? Ich fühl mich jung und du dich alt. So fallen wir um, uns fehlt der Halt. Wir müssen uns bewegen. Ich bin dafür, du dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein.
Wo ist die Liebe geblieben? Das fragen sich gerade einige Menschen. Fast 2 Jahre Pandemie, sie haben sich auch auf unsere Paarbeziehungen ganz klar ausgewirkt. Lockdown, Corona-Beschränkungen, Homeoffice-Regelungen, all das hat dazu geführt, dass die meisten Paare viel mehr Zeit miteinander verbracht haben als jemals zuvor. Die einen hat das nur noch enger zusammengeschweißt, die anderen beklagen die erzwungene Nähe, die große Enge und die Eintönigkeit. Covid-19 ist eine Bewährungsprobe auch für bestehende Beziehungen. Manche Forscher gehen gar von einer wahren Trennungswelle nach Corona aus. Und daneben gibt es wieder andere Menschen, die gar keinen Partner haben oder sich schon getrennt haben und vor der Herausforderung stehen, in diesen bewegten und begrenzenden Zeiten eine neue Liebe zu finden. Bleiben, gehen, neu anfangen. Paarbeziehungen in Corona-Zeiten, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu ist zugeschaltet aus Innsbruck Professor Dr. Marcel Zentner, Professor für Persönlichkeitspsychologie, Differentiale, Psychologie und Diagnostik an der Universität Innsbruck, der mit seinem Institut für Psychologie unter anderem in einer Studie die Liebe in Zeiten von Covid-19 detailliert erforscht hat. Guten Morgen, Herr Zentner.
Guten Morgen.
Und in Karlsruhe begrüße ich Dominik Henning. Er ist Psychologe und Paartherapeut und außerdem Sachverständiger, Gutachter im Familienrecht. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Henning.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, meine Damen und Herren. Wie geht es Ihnen in Ihrer Paarbeziehung? Wie haben Sie die vergangenen 2 Jahre für Ihr Zusammenleben empfunden? Was waren negative Aspekte, was waren vielleicht auch positive Aspekte? Und sind Sie geblieben oder sind Sie vielleicht schon gegangen oder haben Sie versucht, neu anzufangen? Und wenn ja, wie hat das funktioniert? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie dann auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Wie fühlte sich Beziehung an in den vergangenen 2 Jahren? Das hat meine Kollegin Susanne Saré in den sozialen Medien gefragt und aufgerufen, ihr Sprachnachrichten zu senden. Und gemeldet haben sich unter anderem Lena Kühn aus Saarbrücken und Karl aus Köln.
Wir haben uns im ersten Corona-Jahr entschieden zu heiraten. Und das hat uns natürlich letztes Jahr eine schöne gemeinsame Aufgabe gegeben, zu planen und zu schauen, was wollen wir denn, und auch so einen Ausblick, auch etwas, worauf wir uns freuen konnten. Und das hat uns, glaube ich, sehr gut geholfen, auch nicht uns gegenseitig sehr auf die Nerven zu gehen. Denn diese Phase hatten wir natürlich auch. Es gab einen Monat letztes Jahr, der auch vollkommener Lockdown-Monat war. Also Gastro, Einzelhandel war alles geschlossen. Und mein Partner konnte nicht arbeiten in den Monaten, war also wirklich 24/7 zu Hause. Und ich musste arbeiten, aber eben auch von zu Hause aus. Da sind wir uns auch gegenseitig auf die Nerven gegangen. Wir hatten uns nichts zu erzählen, weil wir ja den ganzen Tag beide zu Hause waren und zusammen. Das war eine anstrengende Zeit.
Unsere Beziehung hat Corona sehr, sehr gut überstanden. Und das war, glaube ich, so ein bisschen wie wenn man mit dem besten Freund in den Urlaub fährt, dann gibt es diesen einen Tag, wo der einem total auf den Sack geht und danach ist wieder alles cool. Also das ist natürlich so, wenn man den ganzen Tag aufeinander hängt, ist es manchmal anstrengend, aber es war kein Problem. Wir haben zusammen zu Hause gearbeitet und haben uns den ganzen Tag gesehen und sind zusammen spazieren gegangen, aber wir haben zwischendurch auch Sachen alleine gemacht. Und was uns wirklich so ein bisschen zusammen, näher zusammengebracht hat, da waren immer die gemeinsamen Feindbilder. Das war am Anfang von Corona, die Leute, die das Klopapier weggekauft haben, die Kids, die sich mit 20 Leuten im Park getroffen haben, jetzt am Ende die Impfgegner. Das waren unsere gemeinsamen Feindbilder und die haben uns dann noch ein bisschen näher zusammengebracht, ja.
Ja, diese Sprachlosigkeit, dass man sich gar nichts mehr zu erzählen hat, wenn man ohnehin immer nur beisammen ist und gar nichts anderes mehr erlebt hat. Hat das auch die Paare beschäftigt, die zu Ihnen in die Praxis kommen, Herr Henning?
Absolut, ja. Also auch diese Paare vermissen natürlich die Tätigkeiten außerhalb der Beziehung, alles, was geschlossen hat.
Kommen jetzt mehr Paare in der Pandemie zu Ihnen oder kamen auch schon zu Ihnen in den letzten 2 Jahren?
In den letzten 2 Jahren sind die Anfragen deutlich gestiegen. Also es hat deutlich zugenommen. Ich glaube, mittlerweile bin ich bei etwa zwischen 3 und 5 Anfragen pro Tag. Davon sind etwa 3 Einzelpersonen und 2 sind Paare. Also es hat deutlich zugenommen.
Ja. Mit welchen Themen kommen die Paare, die zu Ihnen kommen? Vor welchen Herausforderungen stehen die auch jetzt noch nach 2 Jahren oder vielleicht gerade jetzt nach 2 Jahren?
Häufig sind es Belastungen, also sowohl innerhalb der Beziehung als auch außerhalb der Beziehung. Und wenn die Belastungen außerhalb der Beziehung liegen, dann werden die häufig in die Beziehung getragen und belasten somit die Paare.
Wie haben sich denn die Probleme der Paare verändert im Vergleich zu vor der Pandemie oder sind es dieselben?
Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich sind es dieselben. Allerdings sind die Probleme viel intensiver. Einfach deshalb, weil den Personen es fehlt, Kompensationsmöglichkeiten fehlen den Menschen. Wenn also beispielsweise auf der Arbeit sie nicht die Wertschätzung bekommen, die sie haben möchten, dann fällt es viel stärker ins Gewicht im Privatleben, weil sie keinerlei andere Möglichkeiten mehr haben, sich zum Beispiel im Verein zu engagieren oder sich mit Freunden zu treffen und da die Wertschätzung zu bekommen.
Das heißt, ganz oft liegen die Probleme gar nicht so sehr in der Partnerschaft selbst, sondern darin, dass die Probleme im Außen dann in die Partnerschaft getragen werden. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Genau, richtig. Und dann wird das Problem oder wird es häufig zum Problem, zumindest das, was ich hier so mitbekomme auf meinen Stühlen, dass dann ganz viel vom Partner verlangt wird. Also der soll dann diejenige Person sein, die einen selbst wieder ausgleicht. Das ist natürlich sehr schwierig. Und dann werden alle Probleme auf den Partner irgendwo auch abgeladen und schließlich wird der Partner mehr und mehr negativ gesehen.
Was nehmen Sie mehr wahr bei den Paaren? So eine Wut oder Ärger? Oder diese leisere, hilflosere Frage, wo ist die Liebe eigentlich hin?
Das hängt davon ab. Verschiedene Stufen, verschiedene Phasen, das wechselt sich ab. Am Anfang ist ganz häufig die Frustration zu beobachten, die Enttäuschung. Das sind bei Kleinigkeiten, kommt es ganz häufig raus im Alltag. Ja, irgendwie verstehen wir uns nicht mehr richtig, wir gehen gar nicht mehr aufeinander zu, es fehlt die Zärtlichkeit. Und aus der Frustration wird dann häufig so eine gewisse Aggression. Dann ist schon eher so, ja, warum ist der denn so doof oder warum kann sie denn nicht endlich mal was anders machen? Und es steigert sich so langsam.
Herr Zentner, Sie haben sie mit einer Studie erforscht, die Liebe in Corona-Zeiten. Sie haben über 3000 Paare in über 60 Ländern befragt. Die vorläufigen Ergebnisse liegen jetzt vor. Was sagen Sie, wie hat sich die Zufriedenheit mit der Beziehung verändert im Laufe der letzten 2 Jahre?
Ja, also das kann man eigentlich so pauschal nicht beantworten. Es stimmt, wir haben eine sehr große Stichprobe international angeschaut und Es zeichnet sich hier eigentlich zwei Bilder ab. Also bei den zusammenlebenden Personen, also den zusammenlebenden Paaren, Ehepaaren und so weiter, hat sich eigentlich die Beziehungszufriedenheit erstaunlich gut gehalten. Sie hat dann am Schluss dann doch ein bisschen nachgelassen. Aber da gab es wohl beides. Ja, es gab einige Paare, bei denen es schwieriger wurde und bei anderen wurde es sogar besser. Und wir hatten aber in unserer Stichprobe auch einen erheblichen Teil von nicht zusammenlebenden Paaren und bei denen sah das Bild negativer aus. Also bei denen hat es einen deutlichen Rückgang der Beziehungszufriedenheit gegeben und insbesondere der sexuellen Zufriedenheit.
Na, die haben sich ja nicht mehr gesehen, ne?
Die haben sich kaum noch gesehen und genau, und also diese Restriktionen, dieses Lockdown hat natürlich dann diese Paare mit voller Wucht quasi getroffen.
Was ich ganz spannend fand an den Ergebnissen, dass ja ganz viele Menschen gesagt haben, dass sie eigentlich, also die zusammenleben und miteinander reden konnten und sich austauschen konnten, auch persönlich sozusagen, dass da mehr Menschen miteinander geredet haben, dass sie sagen, sie haben mehr Zeit miteinander verbracht, auch Hobbys zusammen gemacht, also was man so machen konnte. Also dass da wirklich eine größere Nähe entstanden ist, richtig?
Genau, also wir waren zunächst etwas überrascht, dass er so bei zusammenlebenden Paaren diese Beziehungszufriedenheit gar nicht so abgenommen hat und es ist genau das, was Sie sagen. Ich denke, das war auch eine Chance. Es war eine Chance, über Probleme zu sprechen, denen man ausgewichen war vorher. Es war die Möglichkeit, mehr Zeit miteinander zu verbringen und das ist ja oft auch das Problem in Paarbeziehungen, dass man einfach zu wenig redet, zu wenig Zeit miteinander verbringt. Wobei dann eben diese Auswirkungen, je nachdem mehr oder weniger negativ oder positiv waren, auch aufgrund von prädisponierenden Faktoren. Also wenn Personen psychische Symptome hatten schon vor der Pandemie oder eine geringe Lebenszufriedenheit oder einen unsicheren Bindungsstil, dann wurden eigentlich diese Stressoren während der Pandemie dann noch eher negativ erlebt.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen in die Richtung, denn mehr reden heißt ja, kann ja positiv sein, weil man da eine größere Nähe aufbaut, kann aber auch sein, dass man plötzlich merkt, wen habe ich denn da eigentlich geheiratet oder was ist aus demjenigen geworden, weil man sich eben miteinander beschäftigt und nicht so viel Ablenkung hat, richtig?
Ja, das denke ich, stimmt schon. Wie gesagt, also ich denke, das ist ganz wichtig natürlich, wie die Beziehung vorher war, welche Belastungsfaktoren intern auch, also im Sinne von Persönlichkeitsdispositionen da mit im Spiel waren. Und was man vielleicht auch sagen muss, ist, dass wir gesehen haben, dass dann auch die Länge, also selbst bei zusammenlebenden Paaren, da die Beziehungszufriedenheit tatsächlich abgenommen hat. Und ich kann mir das vielleicht am besten so erklären, dass dann irgendwann mal der Beziehung auch der Sauerstoff ausgeht. Ja, und der besteht natürlich auch daraus, dass man dauernd in Kontakt ist, auch mit der Außenwelt und dass man Erlebnisse aus der Außenwelt in die Beziehung bereichernd quasi einbringen kann. Und wenn das über eine längere Zeit fehlt, dann stellt sich eben Monotonie ein, Frustration und das ist natürlich dann nicht gut.
Herr Henning, wie ist das aus Ihrer Erfahrung? Wie sehen Sie das? Grundsätzlich sind in Corona-Zeiten viele neue Probleme aufgetreten oder war die Pandemie auch hier dieser Brandbeschleuniger und hat bereits bestehende Probleme eigentlich deutlicher nur aufgezeigt?
Also ich glaube auch, dass bestehende Probleme deutlicher aufgezeigt wurden, so wie sich das für mich darstellt. Jetzt auch vor dem Hintergrund, was der Herr Professor Zentner sagt. Es sieht so aus, als würde die Schere einfach deutlicher auseinandergehen. Das heißt, es gibt eben genau die Paare, die gut miteinander funktionieren. Die funktionieren vielleicht sogar noch besser miteinander, weil äußere negative Einflüsse wegfallen. Und Paare, bei denen vielleicht schon so gewisse Differenzen bestanden, vielleicht gerade im Wertebereich, bei denen kriselt es dann deutlich stärker. Ja.
Herr Zentner, Sie haben ja auch die sexuelle Zufriedenheit erhoben bei den Paaren. Wie hat sich die entwickelt? Sie haben gerade schon gesagt, bei nicht zusammenlebenden Paaren, klar, eher negativ, weil die waren ja nicht zusammen. Aber wie war das ja bei den Paaren, die zusammenleben?
Gut, also bei den nicht zusammenlebenden Paaren ist es so, dass hier eigentlich die Kurve der Abnahme recht drastisch war am Anfang, aber interessanterweise eigentlich so ein bisschen ein Spiegelbild war der Lockdown-Maßnahmen, der Wellen. Das heißt, die Zufriedenheit hat natürlich dann auch, also natürlich sage ich jetzt, aber das muss man auch erst herausfinden, mit der Aufhebung des Lockdowns wieder zugenommen. Und dann, als die neuen Wellen kamen, neue Lockdowns waren, hat sie wieder abgenommen. Also das ist ein relativ klares Bild. Und bei jenen, die zusammenleben, ist es so, dass es tatsächlich eine stärkere Abnahme gab der sexuellen Zufriedenheit. Und das haben wir jetzt einfach mal als Fakt hier festgestellt. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht einfach zu viel Nähe dann, ja, man würde denken, man hat jetzt mehr Gelegenheit, ja, für sexuelle Interaktionen, aber offenbar ist dann das, hat sich das jetzt nicht positiv ausgewirkt.
Herr Hennig, spielt sich das auch in Ihren Beratungsgesprächen, spielt das da auch eine Rolle? Wir haben uns ja in der Pandemie auch nicht wirklich in Schale geworfen. Es gibt genügend lustige Filme darüber in den sozialen Netzwerken, dass sich manche von uns teilweise nur obenrum für die Videokonferenzen richtig angezogen haben. Also beklagen die Paare da auch eine gewisse Reizlosigkeit oder fehlende Erotik?
Also auch da wieder, es hängt davon ab. Aber genau die Paare, die den ganzen Tag zu Hause sind und wo keinerlei Abwechslung kommt, wo eine langweilige Routine sich einschleift. Die berichten schon deutlich davon, dass auch da Nähe und Zärtlichkeit deutlich abgenommen haben.
Herr Zenten, haben Sie dazu auch irgendwelche Forschungen?
Wie gesagt, ich denke, was hier vor allem auch wichtig ist, ist schon der Kontakt mit der Außenwelt, und wenn der halt über längere Zeit sehr stark beeinträchtigt ist, fehlt es tatsächlich an Abwechslung. Und man weiß ja, dass Erotik sehr stark auch irgendwie von der Abwechslung lebt, von neuen Erlebnissen und so weiter. Und das, denke ich, hat einfach zu sehr gefehlt und hat auch die sexuelle Zufriedenheit vielleicht eben besonders beeinträchtigt.
Die letzte Befragungswelle war ja im März 2021. Was ist Ihre Beobachtung oder auch vielleicht Ihre Annahme, wie sich das weiterentwickelt hat? Welche Tendenz wird sich weiter ausprägen oder hat das vielleicht schon getan?
Das ist also natürlich schwierig zu sagen. Unser Beobachtungszeitraum war eben das erste Jahr der Pandemie. Und ich denke, da konnte man zwei Dinge feststellen. Also die zwei wichtigsten Momente für die Paarbeziehungen waren am Anfang, ganz am Anfang. Also das war quasi der Schock eines völlig nicht vorhersagbaren Ereignisses. Und dann, wo es dann nochmal deutlich zunahm, war dann im Spätherbst 2020 und im Winter 2021. Und ich glaube, das ist dann halt einfach auch, wie soll ich sagen, es wurde den Paaren dann auch wirklich zu viel. Ja? Also es gab eine schöne Erholung eigentlich so zwischen Mai 2020 und Oktober 2020, und dann ging es einfach nochmal bergab. Und ich denke, das war dann einfach, also der Mangel von Abwechslung, das dauernde irgendwie miteinander Zusammensein hat dann der Beziehung doch geschadet. Insgesamt, ja, man muss es immer sagen, das sind so Durchschnittswerte, und innerhalb dieser Durchschnittswerte gibt es natürlich alle möglichen interessanten Variationen.
Ja, klar. Wir reden über Entwicklungen, über Verallgemeinerungen jetzt hier gerade und freuen uns ja auch, wenn Sie anrufen, meine Damen und Herren, um uns zu erzählen, wie es bei Ihnen tatsächlich war. Rufen Sie gerne an 00800 4464 4464 oder eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie sieht das in Ihrer Praxis aus, Herr Henning, mit den Klientinnen und Klienten, die aktuell kommen? Sehen die Paare da Licht am Ende des Tunnels durch die Aussicht auf den Sommer und das Sinken der Zahlen, oder zieht die Spannung gerade eher noch an? Hat das so einen Nachhall oder ist das gerade jetzt, verstärkt sich das?
Also es ist tatsächlich so, im Moment ist, glaube ich, so ein Höhepunkt erreicht durch die vielen Einschränkungen, durch den Winter, weil man im Winter allgemein auch schon weniger unternimmt. Aber viele blicken schon optimistisch Richtung Sommer, wenn es jetzt dann auch Richtung Urlaub geht, wo man vielleicht auch mal wieder raus darf, wo die Gastronomie, wenn man die Gastronomie besuchen darf. Genauso ist es. Ja.
Wie viele Paare trennen sich eigentlich tatsächlich?
Im Gesamten oder bei mir?
Ich würde sagen, wir fragen erstmal Herrn Zentner, was er so untersucht hat, weil die eine Sache ist ja, wie viele Probleme haben die Paare, an denen sie ja arbeiten können, unter anderem mit Therapeuten. Aber wie viele Paare haben sich tatsächlich getrennt, jetzt von Ihrer Erhebung, Herr Zentner?
Ja, also wir hatten, sagen wir mal, innerhalb des Beobachtungszeitraumes eigentlich keinen Anstieg an Trennungen, also sagen wir mal sicher keinen dramatischen Anstieg an Trennungen feststellen können. Also das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es eine denkbar schlechte Zeit ist, um sich zu trennen. Also man hat ja alle möglichen Sorgen, die mit der Pandemie zusammenhängen. Man möchte dann nicht noch zusätzlich eine ganze Trennungsdrama irgendwie dem anderen Corona-Drama irgendwie hinzufügen. Es kann aber natürlich sein, ja, dass jetzt in dem zweiten Jahr der Pandemie die Dinge anders aussehen und dass jetzt, wo eben eine neue quasi Freiheit entsteht, hoffentlich, dass dann vielleicht Entscheidungen getroffen werden, die aufgeschoben wurden.
Und was sind so, Herr Henning, vielleicht die typischen Trennungsgründe in der Pandemie?
Also da darf ich den klassischen Geschlechterunterschied feststellen. Für Frauen ist es ganz häufig die mangelnde Intimität, das heißt also ein emotionaler Austausch. Der Mann driftet irgendwie weg, es kommt zu keinerlei Kommunikation mehr. Und beim Mann ist es doch schon das Thema Sexualität.
Hm. Wobei das Fremdgehen zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, ist ja bestimmt weniger geworden in der Zeit, weil es ja, wenn man zusammen im Homeoffice sitzt, sind die Gelegenheiten wahrscheinlich eher schwieriger, richtig?
Also das, was ich hier so mitbekomme, Sie wären überrascht.
Okay, also es gibt auch da große Fantasie, ja? Geben Sie uns ein Beispiel, ohne dass Sie zu indiskret werden. Wir haben noch 30 Sekunden, bis wir in die Nachrichtenpause langsam gehen. Haben Sie eins? Also was sind
also,
die?
Also das Schöne ist, Menschen sind immer erfinderisch und natürlich gab es jetzt eine Verlagerung vom beruflichen Umfeld und von den Hobbys auf Internetportale, Online-Portale, Dating-Portale. Da ist schon einiges passiert.
Da werden wir gleich in dem zweiten Teil auch drauf eingehen. Vielen Dank. Bleiben, gehen, neu anfangen über Paarbeziehungen in Corona-Zeiten werden wir auch nach den Nachrichten weiterreden. Und wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, meine Damen und Herren. Wie hat sich Ihre Partnerschaft entwickelt? Wie geht es Ihrer Liebe in der Pandemiezeit? Was war schwierig? Was war vielleicht auch besser als vorher? Oder haben Sie sich entschieden, Ihre Beziehung zu beenden, zu gehen und neu anzufangen? Erzählen Sie uns gern auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de und wenn Sie möchten, dann bleiben Sie natürlich auch anonym. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler und dem Thema Bleiben, Gehen, Neuanfangen, Paarbeziehungen in Corona-Zeiten.
Was sind das bloß für Menschen, die Beziehungen haben? Betrachten die sich denn als Staaten? Die verführen sich nicht, die entführen sich höchstens, die enden wie Diplomaten. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Ich möchte gar nichts anderes ausprobieren. Wir sind wie alle anderen, denn wir möchten heim. Es ist fast nie zu spät, es zu kapieren. Denn dein ist mein ganzes Herz und du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Dein ist mein ganzes Herz und du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein, uns wird die Welt zu klein.
2 Jahre Pandemie, diese Zeit hat sich auch auf viele Paare ausgewirkt. Uns interessiert jetzt heute, wie sehr wurden Liebe und Beziehung durch die ungewohnte Nähe belastet oder hat es die Paare nur noch mehr zusammengeschweißt? Hat die Ausnahmesituation komplett neue Probleme hervorgebracht oder war sie vielleicht eher ein Brennglas auf bestehende Konflikte? Und wie lernt man in Corona-Zeiten eigentlich einen neuen Menschen kennen? Wie konnten sich frisch Verliebte näher kommen? Und was hat die Beziehung dann vielleicht ausgemacht? Wie hat sie sich vielleicht anders entwickelt, als sie das in normalen Zeiten getan hätte? All das möchten wir jetzt weiter besprechen mit meinen Gästen, mit dem Paartherapeuten Dominik Henning, dem Psychologen und Beziehungsexperten Professor Marcel Zentner und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie hat sich Ihre Beziehung entwickelt? Was war vielleicht belastend in den vergangenen Monaten und Jahren? Haben Sie vielleicht eine gemeinsame Zeit beendet? Oder haben Sie eine neue angefangen? Und wenn ja, wie haben Sie einen neuen Partner gefunden in dieser Zeit? Und was beobachten Sie auch in Ihrem Freundeskreis? Was hat die Pandemiesituation angestellt mit der Liebe und mit den Paaren? Erzählen Sie uns gern auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wie das war und ist, in dieser Zeit einen neuen Partner zu suchen, dazu haben uns schon Heiko aus Köln und Ben aus Mannheim eine Sprachnachricht geschickt.
Ich hätte wirklich gerne in den letzten beiden Pandemiejahren auch gedatet. Allerdings war ja so anfänglich gar nicht wirklich klar, in welche Richtung das ganze pandemische Geschehen so laufen wird. Und deshalb habe ich persönlich da eher die Füße stillgehalten. Und ich habe das auch im Freundeskreis so erlebt. Also, dass die Haltung war, lieber erstmal abwarten und gucken, was passiert. Ich selber habe dann im Spätsommer bzw. im Herbst 2020 habe ich wieder angefangen, mich so ein bisschen umzuschauen und habe mich dann aber leider im ersten Corona-Winter selber mit Covid angesteckt. Ich habe im letzten Jahr zwar mal kurzzeitig eine Frau gedatet, das hat sich aber nach zwei Treffen schnell erledigt gehabt. Und ich habe auch leider, seitdem ich mich da angesteckt habe mit Covid, mit Long-Covid zu tun. Und das beschäftigt mich auch leider so arg auf den verschiedensten Ebenen, dass ich aktuell überhaupt gar nicht date.
Ich habe in den letzten Jahren immer wieder Erfahrungen gemacht mit Online-Dating und das war meistens weniger nachhaltig. Dann zu Corona-Zeiten habe ich das stark reduziert und war sehr vorsichtig. Ebenso mit wenig nachhaltig Erfolg. Und dann habe ich mich an Silvester nochmal getraut und meine jetzige Lebensgefährtin Marjan kennengelernt aus Köln. Und ich bin mega, mega happy. Als wir uns kennengelernt haben, wollten wir eigentlich so ganz Corona-konform nur spazieren gehen im Park und mit Abstand etc. und so weiter. Es hat dann mega geregnet und das ist dann ausgefallen. Dann haben wir uns im Café getroffen und wir haben uns gesehen und dann war Corona ganz schnell aus dem Kopf raus und wir sind uns einfach um die Arme gefallen.
Am Telefon sind wir jetzt verbunden mit einer Frau, die sich mit dem Thema Kennenlernen, Dating intensiv beschäftigt. Nastasia Lehmann studiert Soziale Arbeit, Philosophie und Soziologie an der FH Münster und sie hat geforscht zum Thema Datingverhalten in der Pandemie. Guten Morgen, Frau Lehmann.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie haben Studentinnen und Studenten gefragt. Wie viele haben Sie gefragt und wie sah die Umfrage aus?
Ja, ich habe letztes Jahr in einem Seminar an der FH Münster 1300 Studentinnen befragt. Da hat mich besonders die Frage interessiert, wie hat sich das Datingverhalten von Studentinnen während der Corona-Pandemie verändert? Weil die neue Gefahr, die sich etabliert hat durch das Virus, ist soziale Nähe. Und die Angst, andere während des Datings zu infizieren oder sich selber, ist enorm gestiegen. Mhm. Das bedeutete gerade, dass das Bedürfnis, dieses Nähe-Distanz-Verhältnis sich geändert hat in Liebesbeziehungen und auf der Suche nach Partnerschaften.
Wie schwierig war es denn in den vergangenen zwei Jahren, einen neuen Partner kennenzulernen? Also kennenlernen mit anderthalb Metern Abstand sozusagen.
Ja, also die Ergebnisse zeigten, dass 90% der Befragten es schwieriger fanden. Und auch 88% es als sehr belastend empfanden, während der Corona-Pandemie zu daten.
Was waren denn genau und sind die Herausforderungen für Singles?
Ja, die Herausforderungen sind, dass natürlich diese öffentlichen Räume, die vor den Lockdowns noch da waren, so wie Cafés oder gerade am Universitätsleben, Mensa oder Seminare, nicht mehr vorhanden waren und sich das Online-Dating auf das Online-Dating verschoben hat.
Und das heißt, wie ist das stattgefunden, dann das Kennenlernen überhaupt? Sie wissen das ja vielleicht auch aus eigener Erfahrung oder dem Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen. Also wie hat man das gemacht dann, einen neuen Menschen kennenlernen?
Genau, also das Rendezvous, so wie man es kannte, das persönliche Date, ist fast komplett weggefallen. Also die Personen haben sich auf Online-Dating-Apps und Portalen angemeldet und haben tatsächlich darüber versucht, Personen kennenzulernen. Allerdings kam heraus, dass das Online-Dating das persönliche Dating schlecht oder gar nicht ersetzte.
Weil?
Weil einfach, wenn man miteinander schreibt, Texte ausgetauscht werden oder heutzutage gibt es ja auch Videokameras, aber es ist eben eine Entkörperlichung, also dieses Leibliche fehlte einfach zwischen den Personen.
Hm. Ich kann mir vorstellen, dieser Abstand, die Hygieneregeln, auch die Furcht vor Ansteckung, das hat ja auch eine Bedeutung für das Ausprobieren von körperlicher Nähe, dem ersten Kuss zum Beispiel oder so. Das zögert man wahrscheinlich länger, richtig?
Ja, richtig. Also das war auch die größte Angst, sich mit dem Virus selber oder andere zu infizieren. Das hieß auch, dass die meisten Personen sich überhaupt nicht getraut haben, draußen zu treffen, auch gar nicht bei Spaziergängen, dem sogenannten Corona-Spaziergang. Und das hemmt natürlich total. ein, soziale Kontakte herzustellen.
Ich kann mir auch vorstellen, also man hat ja so die klassischen ersten Dates, ne? Die finden in Kinos statt, wenn es dunkel ist oder bei Konzerten oder in Eislaufhallen oder wo auch immer. Und das war ja alles geschlossen. Sind dann alle nur spazieren gegangen oder gab es auch da, wie beim Fremdgehen, schon Fantasie, die neue Räume erschlossen hat?
Ja, tatsächlich war es so, dass sich neue Räume erschlossen haben, also gerade beim Online-Dating. Gerade der Cybersex hat auch zugenommen während der Pandemie. Das, was beim persönlichen, bei der persönlichen Intimität oder Zärtlichkeit total weggefallen ist.
Herr Henning, Sie haben ja auch Singles in Ihrer Praxis. Was berichten die an Herausforderungen, jemanden kennenzulernen?
Also auch die berichten von der großen Unsicherheit, gerade am Anfang, also vor 2, 2,5 Jahren mittlerweile, was diese Krankheit überhaupt bedeutet und ob man sich überhaupt jemandem nähern kann. Also da war am Anfang eine ganz große Unsicherheit zu bemerken und dass viele einfach auch abgewartet haben. Und dann, also genauso, wie es die Studien sagen, im Grunde genommen, am Anfang viel Online-Dating. Die Leute haben sich schriftlich ausgetauscht und waren dann teilweise doch deutlich überrascht, wenn sie sich dann mal auf so einen Spaziergang getroffen haben, dass die Person, die dann auf einmal vor ihnen stand, irgendwie doch deutlich von dem Bild abweicht, was die über den schriftlichen Kanal sich gebildet hatten.
Frau Lehmann, Sie haben sich ja auch mit der Qualität von Daten, von Kennenlernen beschäftigt. Wie hat sich die verändert in unserer Konsumgesellschaft und mit den technischen Gegebenheiten?
Also die Online-Kommunikation beim Dating während der Pandemie hat tatsächlich an Intensität zugenommen und an Quantität. Das heißt, die Leute haben mehr miteinander geschrieben, häufiger miteinander geschrieben, weil natürlich auch das Gefühl der Einsamkeit gerade in der Corona-Pandemie angestiegen ist. Und diese Online-Kommunikation und Online-Dating war eben eine Möglichkeit, darüber hinaus wegzukommen.
Vielleicht müssen Sie noch mal unseren Hörern, die nicht alle sich bei Tinder rumtreiben, erklären, wie das funktioniert.
Also am besten hat man ein mobiles Endgerät, das funktioniert darüber und dann meldet man sich eben auf dieser App oder Plattform an mit seinem eigenen Namen und erstellt ein Profil mit mehreren Bildern und darunter schreibt man vielleicht, was man gerne als Hobbys hat oder benutzt Smileys. Und dann kann man mit anderen Personen, die auch genau dieses selbe Profil angelegt haben, sozusagen die Person swipen. Das heißt, man kann entweder eine Person annehmen, indem man sie liked, oder man kann die Person ablehnen, indem man sie entliked. Aber das passiert eben im Kurzen, innerhalb von ein paar Sekunden, nur über dieses Bild und diese kurzen Sätze, die darunter stehen.
Das heißt, so eine Tiefe ist da zumindest am Anfang erstmal gar nicht möglich.
Nein, also beim Online-Dating ist es tatsächlich so, dass es wie auf einem Konsummarkt ist. Genau.
Und wenn das so ein bisschen unverbindlich ist, kann ich mir vorstellen, dann passieren ja auch die Trennungen manchmal oder öfters, zumindest hat man davon gelesen, auch unverbindlich. Ne? Dieses berühmte Ghosting, dass man jemandem schreibt und vielleicht eine längere Zeit auch miteinander schreibt und derjenige sich gar nicht mehr zurückmeldet. Kennen Sie das auch oder haben Sie davon auch gehört in Ihren Forschungen, Frau Lehmann, Herr Henning, Herr Zentner?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dadurch, dass das Online-Dating zu 50% mehr zugenommen hat, das Ghosting auch mehr zugenommen. Also man kennt es ja von Online-Plattformen, dass es viel einfacher ist, da einfach eine Person abzulehnen, weil man die Person eben nicht im realen Leben getroffen hat. Und wenn es um Trennung geht, so waren Entscheidungen sicherlich nicht einfacher. Man könnte da so eine Metapher mit einer Lupe nehmen. Ich glaube, dass man sich viel mehr mit Herausforderungen beim Dating auseinandergesetzt hat. Auf der anderen Seite gab es aber auch bei manchen Paaren positive Effekte, die dann eben auch sich näher zusammengeschweißt haben. Und die Frage der Trennung ist ja nicht nur Corona, sondern sind ja auch viele sozioökonomische Faktoren.
Herr Henning, was macht das mit den Menschen, wenn in dieser Unverbindlichkeit sich zu treffen und dann auch wieder zu trennen?
Also gerade das Ghosting ist schon, also man kann fast schon von einer Form von psychischer Gewalt sprechen, weil die Leute werden einfach zurückgelassen ohne Erklärung, ohne dass die verstehen, warum wurde ich jetzt fallen gelassen. Ich habe ganz oft mitbekommen, dass das auch sehr persönlich genommen wurde und dass der Selbstwert ganz deutlich darunter litt. Mhm. Also wo sich die betroffenen Personen einfach auch gefragt haben, was stimmt denn nicht mit mir, was ist falsch an mir? Also das war schon heftig, ja, muss ich schon sagen.
Unsere Hörerinnen und Hörer haben uns auch geschrieben, dass wir auch auf homosexuelle Paare eingehen mögen. Ist das ein Unterschied in dem, was wir jetzt besprochen haben, alles in Bezug auf hetero- oder homosexuelle Paare? Oder gilt es eigentlich für jeden Menschen, der gerade in der Partnerschaft ist?
Also zumindest das, was ich aus der Praxis mitbekomme, sind die Mechanismen schon gleich.
Herr Zentner, haben Sie ja auch einen Impuls dazu?
Ich hätte gerne einen. Es ist einfach so, dass wir in unserer Stichprobe hatten ja nur 4%, die also homosexuelle Paarbeziehungen, und das reicht einfach nicht aus, um aussagekräftige statistische Analysen durchzuführen. Aber sonst würde ich mich auch an Henning anschließen. Also ich sehe jetzt auch keine irgendeinen Anlass dazu, da ganz andere Mechanismen zu vermuten.
Frau Lehmann, bei Ihnen war es ja auch alles, nehme ich mal an. Richtig?
Ja, also bei mir waren es auch so ungefähr 5% an homosexuellen bzw. queeren Personen. Man muss aber dazu sagen, dass wenn man sich die Datinglandschaft anguckt und gerade Dating-Apps, dass es natürlich für queere Personen da auch oft andere Apps benutzt werden und einfach die Auswahl nicht so da ist wie bei heterosexuellen Paaren. Und das natürlich dazu führen kann, dass die Situation sich erschwert, gerade in der Corona-Pandemie.
Also nochmal eine größere Herausforderung.
Genau.
Am Telefon sind wir jetzt verbunden mit Susanne. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Was ist Ihre Erfahrung mit Partnerschaft, mit Liebe in den letzten 2 Jahren?
Also ich glaube, ich würde sehr genau in diese Gruppe passen, über die gerade geredet wurde, also die Online-Dating-Single-Gruppe.
Das ist spannend, dann können Sie uns auch sein Leben erzählen.
Und meine Erfahrung ist vielseitig.
Erzählen Sie, was haben Sie getan, was haben Sie versucht, was ist da rausgekommen?
Also wenn Sie sagen, in den letzten 2 Jahren, dann fange ich mal sozusagen am Anfang der Pandemie an. Am Anfang habe ich erstmal gar nichts gemacht, sondern war erstmal zu Hause. Es war auch so der Moment, dass ich nach langer Zeit Ausland wieder zurückgekommen bin nach Deutschland. Und dann so langsam, als dann der Sommer wieder war, habe ich mir gedacht, okay, jetzt möchte ich irgendwie aber gerne wieder daten. Und habe mich dann auf einer App angemeldet und habe dann erstmal so ein bisschen rumgedatet, in Anführungsstrichen. Bin sehr viel spazieren gegangen, wie es eben beschrieben wurde. Irgendwann habe ich mich dann regelmäßiger mit einem Mann getroffen. Wir waren dann auch so ähnlich, wie so ein bisschen zusammen für ein halbes Jahr, weil es dann so ja langsam die Lockerungen wieder reinkamen, haben wir dann irgendwie doch gemerkt, ja okay, wir sind eigentlich komplett anders mit dem, was wir gerne machen. Dann haben wir uns wieder getrennt und seitdem bin ich mal am Daten und mal wieder nicht. Langsam kommen jetzt dann auch wieder Kaffeebesuche, kamen dann dazu, neben dem Spaziergängen mit Bier in der Hand. Ja, das ist vielleicht so.
Ist das denn, hatten Sie den Eindruck, dass Sie unter einem größeren Druck standen? Also ist es vielleicht in diesen Pandemiezeiten noch schwieriger, Single zu sein, als es sonst ist?
Druck weiß ich jetzt nicht, also vielleicht den ich mir selber gegeben habe. Ja, ob das jetzt wegen der Pandemie war, kann ich nicht genau beurteilen.
Ich frage, weil Frau Lehmann, ne, Sie haben herausgefunden, Frau Lehmann, dass dass die Pandemie den Wunsch bei jungen Menschen verstärkt hat, in Beziehung zu sein, richtig?
Ja, richtig, tatsächlich. Also der Wunsch und die Sehnsucht nach einer festen Partnerschaft war tatsächlich mehr da, aber das kann natürlich darauf auch zurückführen, dass einfach diese Lockdowns, diese Beschränkungen, dass es einfach ein Kulturschock war und die Einsamkeit da einfach nochmal mehr rauskam, beziehungsweise die Spaltung zwischen Singles und Menschen, die glücklich in einer Beziehung waren.
Susanne, was hat Sie richtig genervt am Daten in Corona-Zeiten?
dass man so viel Zeit teilweise verschwendet. Also, dass man dann irgendwie ganz viele Leute, ganz viele Profile durchwischt und dann schreibt man sich und dann denkt man sich, schreibt man sich lange, wie es auch eben beschrieben wurde, und dann steht man sich gegenüber so, um irgendwie an den Startpunkt vom Spaziergang, und dann denkt man sich, oh Gott, nee, passt ja überhaupt nicht, wir müssen hier nach einem halben Kilometer wieder umdrehen. So. Und dann war es einfach eine totale Zeitverschwendung im Nachhinein. Aber gut, irgendwann nach ein paar Tagen gibt man sich das dann wieder.
Ist das denn, oder was ändert sich, wenn hoffentlich jetzt die Zahlen wieder runtergehen? Was entspannt sich da am Daten?
Also für mich persönlich vielleicht, was sich entspannt, ist, dass man mehr Möglichkeiten hat, um Sachen zu machen. Also dass man jetzt irgendwie auch mal mit dem anderen gucken kann, ob derjenige Sachen gerne macht, die man selber auch mag. Also weiß ich nicht, ich mag es gerne in Cafés sitzen, ich bin gerne auf Sportveranstaltungen oder auch wie ich reise. Keine Ahnung, sei es nur am Wochenende mal, kann man dann irgendwie mehr ausprobieren und gucken, ob man da überhaupt auch zusammenpasst. Das, glaube ich, wird ein bisschen entspannter als, ja.
Herr Henning, Herr Zentner. Also, ja?
Ich glaube, gerade der Druck, von dem gerade gesprochen wurde, dass man unbedingt einen Partner finden muss, ich glaube, der wird deutlich abnehmen, weil man ja wieder die Möglichkeit hat, das zu kompensieren mit anderen sozialen Kontakten, weil man endlich wieder Freunde sehen kann, Bekannte sehen kann. Selbst der Kontakt zur Familie war ja phasenweise deutlich eingeschränkt. Mhm. Also ich glaube, da wird der Druck abnehmen, die Einsamkeit wird auch abnehmen. Ich bin mir auch recht sicher, dass das einfach auch allgemein die psychische Belastung etwas weniger wird, wenn man sich wieder besser ausgleichen kann, wenn man wieder was erlebt, wenn man was erzählen kann. Ja.
Und Herr Zentner, ich glaube, das, was Susanne da erzählt, ist ja auch gut nachvollziehbar. Ne? So immer spazieren gehen und erzählen ist halt dann auch irgendwann ein bisschen langweilig. Wir brauchen ja auch die Interaktion, was Neues ausprobieren, zu merken, genau wie Susanne das sagt, mag man das Ähnliche, mag man eher die Aufregung, mag man eher die Stille, mag man eine ähnliche Körperlichkeit, wenn man Sport macht oder so, richtig?
Ja, absolut. Also ich meine, ich kann das alles nur von meiner Seite her bestätigen. Ich denke, es gibt ja auch noch einen weiteren Aspekt. Wir hatten ja diesen Befund, dass die Beziehungszufriedenheit auch, also natürlich abgenommen hat, gerade bei Nicht-Zusammenlebenden, aber vor allem die sexuelle Zufriedenheit abgenommen hat. Und ich denke, diese Diskrepanz kann man so erklären, dass es eben bestimmte Aspekte einer Beziehung gibt, zum Beispiel Humor oder die emotionale Nähe oder das Pläne schmieden und so weiter. Das lässt sich noch relativ gut aufrechterhalten über Video, aber die unmittelbare physische Gegebenheit des Partners, die ist dann nicht da. Und das ist offensichtlich, das zeigen unsere Befunde, eben doch sehr, sehr wichtig. Und ich meine, wenn man das mal so in die Sinne aufteilt, dann hat man natürlich per Video sicher das Akustische, man hat das Visuelle, aber man hat halt das Olfaktorische und das Taktile nicht. Ja, und ich denke, das ist eben dann doch ein sehr großes Problem.
Vielen Dank, Susanne. Wir haben kurz vor den Nachrichten noch schnell die Zeit, zu einem Hörer aus Mitteldeutschland zu gehen. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Was war Ihr Impuls anzurufen?
Ja, mein Impuls war, ich habe eine Partnerin schon einige Jahre und ich bin dreimal geimpft, sie nicht. Gehört jetzt nicht zu den dogmatischen Impfgegnern, mehr zu den gemäßigten Mitgehern, sage ich mal. Aber trotzdem ist es natürlich eine Belastung. Zum Höhepunkt der Pandemie haben wir uns dann auch teilweise dann ein bisschen körperlich auf Distanz gegangen, obwohl wir uns dann auch fast jeden Tag gesehen haben. Wir wohnen nicht in der gleichen Wohnung, sondern in der gleichen Stadt. Ja, das Thema ist natürlich immer wieder präsent und ich habe mir angewöhnt, dann wirklich nur darauf einzugehen, wenn sie davon spricht, weil das natürlich eine gewisse Belastung ist. Andererseits halten wir auch manchmal zusammen, ich helfe ihr beim Einkaufen im Non-Food-Bereich. Ja, aber trotzdem ist es natürlich ein Punkt, wo wir uns auseinandersetzen. Ich recherchiere, bin nicht überzeugt davon, von ihren Argumenten. Naja, und da war eben, ich bin jetzt auch kein Angsthase, weil ich ja auch so einen gewissen Schutz habe, bin zwar, weiß ich, knapp 70, aber da wollte ich mal hören, ob die Expertinnen noch einen Hinweis für mich haben, wie man noch besser damit umgehen kann. Hm.
Das gebe ich gerne weiter. Herr Henning, Herr Zentner, was ist Ihr Impuls, wenn die Impffrage, die große Impffrage, die uns sehr entzweite, hatten wir auch schon Sendungen hier dazu, wenn die in die Partnerschaft so einbricht? Wer möchte antworten?
Also es ist ein heftiges Thema und das bemerke ich auch in der Praxis, dass daran manche Beziehungen tatsächlich scheitern. Das geht schon an innere Werte, muss man fast sagen. Und ich glaube, was da wichtig ist, ist schon diese Toleranz zu entwickeln, dass eben viele Wege nach Rom führen und nicht nur einer und dass es unterschiedliche Meinungen vielleicht auch geben darf, gerade vor den unterschiedlichen Hintergründen, wo Menschen herkommen. Wichtig ist in so einem Moment die Besinnung auf gemeinsame Werte, wie es vorhin so schön genannt wurde, auf einen gemeinsamen Feind vielleicht oder auch auf ein gemeinsames Projekt.
Hm. Herr Zentner, möchten Sie ergänzen?
Ja, bei uns ist es natürlich so, also unsere Studie, der letzte Messzeitpunkt war im Frühling 2021 und dann ging es eigentlich erst los mit den Impfungen. Das heißt, hier haben wir eigentlich nicht so wahnsinnig viel dazu, was wir dazu sagen können. Ich kann aber das, was Herr Henning gesagt hat, bestätigen. Ja, ich denke, die Frage, ob man sich impft oder nicht, ist zum Teil wenigstens auch eine Wertefrage. Und das weiß man natürlich aus der Paarforschung, dass Diskrepanz in Einstellungen, Werten, politischen Einstellungen auch extrem wichtig sind. Also wenn die auseinandergehen, ist das in der Regel ein Problem. Viel mehr so als zum Beispiel Unterschiede in Persönlichkeitsmerkmalen.
Und was wir in den letzten Sendungen auch immer besprochen haben, ist nochmal zu schauen, was liegt denn dahinter? Also nicht so sehr, überhaupt nicht über das Thema so sehr zu reden, weil da gibt es ja unendliche Argumente von beiden Seiten, die sich nicht entkräften lassen, auch komplett in jede Richtung. Da verkämpft man sich nur. Das heißt, im Grunde geht es darum zu schauen, was liegt dahinter? Also liegt dahinter eine Furcht oder liegt dahinter eine Sehnsucht nach irgendwas? Und sich da als Mensch wieder zu begegnen. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Ich wünsche Ihnen alles Gute nach Mitteldeutschland. Vielen herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Lehmann auch. Und ich kündige schon mal die nächste halbe Stunde, unsere letzte jetzt an, bleiben gehen, neu anfangen, Paarbeziehungen in Corona-Zeiten, darum wird es weitergehen. Erzählen Sie uns von Ihren persönlichen Erfahrungen. Wie ging es Ihnen in Ihrer Liebe, Ihrer Beziehung, Partnerschaft, Ehe in den vergangenen 2 Jahren? Und an welchem Punkt sind Sie heute? Wie sind Sie umgegangen mit den Herausforderungen? Was hat Ihnen geholfen? Und wenn Sie sich aufgemacht haben zu neuen Ufern, wie lief es mit der Partnersuche? Erzählen Sie unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler und dem Thema Bleiben, Gehen, Neuanfangen, Paarbeziehungen in Corona-Zeiten.
So will, bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise, die Schaumkrone der Woge der Begeisterung, bergauf mein Antrieb und Schwung. Ich wollte dir nur mal lieben sagen, dass du das Größte für mich bist. Unsicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst.
Ja, wie oft macht man sich bewusst und sagt man sich noch, dass man das Größte füreinander ist, wenn man den ganzen Tag in einer Wohnung zusammensitzt, zusammenarbeitet, die Kinder betreut? Und wie erging es den Paaren, die sich in der Pandemie kennengelernt haben und direkt den Turbogang in Nähe eingeschaltet haben? Bernd und Cheryl aus Berlin ist das sogar ergangen und sie haben meiner Kollegin Susanne Saré erzählt, wie das für sie war in den vergangenen 2 Jahren.
Wir haben uns kennengelernt, da fing die Pandemie gerade an. Normalerweise triffst du dich mal und bist sonst auch ganz viel mit Freunden unterwegs, aber du hast weniger Kontakte, viele Veranstaltungen werden abgesagt, du hast mehr Zeit, du verbringst mehr Zeit einfach miteinander. Und es wird sehr schnell sehr eng und das kann mit dem richtigen Menschen wunderschön sein. Und nach dem ersten oder spätestens zweiten Lockdown weißt du auch ganz genau, ob du länger, ob du Jahre, ob du viel Zeit mit diesem Menschen verbringen willst.
Die Beziehung in der Pandemie war auf jeden Fall viel schneller einander kennenlernen, viel deutlicher als sonst. Man macht alles zusammen auf einmal.
Eine besondere Herausforderung. Du darfst nicht mehr so viele Menschen treffen. Die Kreise, die du ziehst, die Menschen, mit denen du verkehrst, das sind auf einmal viel weniger. Es wird schwieriger, Leute einzuladen. Ja, man hockt vielleicht auch ein bisschen mehr aufeinander, als wenn man nicht in einem Lockdown oder nicht in einer Pandemie gerade wäre. Das kann anstrengend werden, wenn man nicht den richtigen Menschen erwischt hat.
Du siehst, wie der Mensch ist im Alltagleben. Wie er mit seiner Familie umgeht, mit Freunden, wie ständig er zu Hause putzt. Alles Nachteile, verschiedene Energieniveaus. Wenn du auf einmal nachts verrückte Idee bekommst und irgendwas umsetzen willst und der oder diejenige schon schläft und ist tot, dann geht's nicht.
Ich bin froh, dass ich meinen getroffen habe, bevor dieser ganze Wahnsinn losging, auf einer Live-Veranstaltung. Das ist auch eine viel schönere Geschichte, als zu sagen, naja, wir haben uns auf der Couch beim Tindern kennengelernt. Finde ich. Beides ist cool, aber ich mag meine Geschichte.
Gehen, bleiben, neu anfangen. Wie haben Sie die Zeit mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin empfunden? Dazu können Sie uns nachher mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch getan Julia aus Köln. Guten Morgen, Julia.
Guten Morgen, hallo.
Was möchten Sie einbringen in die Runde?
Ja, ich möchte so ein bisschen eine andere Seite noch aufzeigen. Mein Mann und ich, wir arbeiten beide in der Gesundheitsbranche. Wir waren nicht im Homeoffice. Dann stellt sich natürlich als nächstes auch die Frage, die Kinder, ne, die können nicht zu Hause betreut werden, gehen natürlich dann zum Glück, konnten sie die ganze Zeit in die Notbetreuung der Schule, die top organisiert war. Und mein Mann ist dann leider letztes Jahr erkrankt und musste auch eine längere Zeit in die Klinik. Und ich war 8 Wochen mit den Kindern dann auch noch alleine. Und da ist natürlich dann die Beziehung auch extrem zu kurz gekommen. Und ja, das wollte ich einfach nochmal rausstellen, dass es auch viele Familien gab, die zusätzlich, also dass Corona da gar nicht so im Vordergrund stand, sondern dass zusätzlich einfach auch Dinge in der Familie passiert sind, die die Beziehung sehr belasten und herausfordern. Und das habe ich immer noch als sehr anstrengend empfunden. Also es ist immer noch so, dass ich mich danach sehne, einfach auch wieder mehr machen zu können mit meinem Partner. Und da dankbar bin, wenn wir mal zu Hause Zeit hätten.
Ja, den Hinweis hat uns auch eine andere Hörerin nochmal gegeben per Mail, dass der Lockdown mit geschlossenen Schulen und Kitas die Paare mit Kindern vor besonderen Herausforderungen stellt, die sicher auch nicht ohne Einfluss auf die Paarbeziehungen waren. Wie haben Sie das dann gemacht oder wie schaffen Sie das, dass Sie, wenn Sie die Kinder dann auch noch zu Hause haben und diese zusätzliche Verantwortung und Belastung überhaupt so Inseln für Paarzeit einzubauen? Ja. Geht das?
Also es war letztes Jahr sehr schwierig. Ich würde fast sagen, es hat gar nicht stattgefunden. Ich war dann auch glücklicherweise im Oktober in Mutter-Kind-Kur. Da kann ich auch allen Müttern, die in der Pandemie gelitten haben, nur dazu raten, das zu tun. Das war eine kostbare Zeit und ich habe sehr viel über Achtsamkeit kennengelernt und ich glaube, das ist so der Schlüssel auch. Es gibt jetzt auch gerade eine aktuelle Folge von Deutschlandfunk Nova über Elternschaft mit Achtsamkeit und dieser achtsame Umgang einfach auch und ja, sich auch einzugestehen, dass man einfach auch mal nicht mehr kann und abends vor den Kindern ins Bett geht und dann die Spülmaschine nicht mehr ausräumt und dann vielleicht dann sich die Zeit für den Partner nimmt und einfach 5 Grad sein lässt und sagt, morgen ist ein neuer Tag und jetzt ist mir meine Zeit gerade kostbar und wichtig, die ich habe.
bisschen freundlicher mit sich selbst umzugehen.
Ja, absolut. Mhm. Und ich bin unheimlich dankbar gewesen, dass in Köln nicht gut, das liegt wahrscheinlich mit an der Großstadt, dass uns die Erziehungsberatungsstelle unheimlich gut geholfen hat, dann unsere Hausärzte, unsere Psychologen und uns da wirklich gut beraten haben und ich mich da auch gut aufgehoben gefühlt habe und da nie irgendwas eingeschränkt wurde. Also man hat die Maske aufgesetzt und die Termine waren möglich. Mhm. Da war ich sehr dankbar. Aber ich habe halt diesen geschlossenen Bereich, dass man nirgends hin darf, nie mitgekriegt. Ich war immer unterwegs, ich mache selber Hausbesuche, ich bin Ergotherapeutin und da hat man immer alle Möglichkeiten gehabt. Also es war, ich habe das geschlossen und dieses Nicht-Raus-Dürfen gar nicht so wahrgenommen.
Und das ist ja nochmal noch eine größere Herausforderung, wenn Sie immer raus müssen und die Kinder aber die ganze Zeit zu Hause sind. Ja. Herr Henning, Herr Zentner, was sind Ihre Erfahrungen da? Herr Henning, vielleicht fangen wir mit Ihnen an.
Also ja, auch dass die Belastung gerade durch die fehlende Kinderbetreuung hat auch bei den Menschen, die bei mir in der Praxis sind, enorm zugenommen. Also die psychische Belastung doch schon sehr deutlich, auf jeden Fall. Und es ist die Frage, wie kann man damit umgehen? Ich glaube, der Ansatz mit Achtsamkeit, davon halte ich schon sehr viel, dass man in all der Zeit, die man einfach nicht mehr hat, trotzdem vielleicht so kleine Zeitinseln findet, wo man sich auf die schönen kleinen Dinge besinnen kann. Vielleicht auch gerade in der Partnerschaft oder auch mit den Kindern, dass wenn alles stressig ist, wenn überall nur Belastungen da wahrgenommen wird, dass man mal bewusst auch darauf leuchtet und das auch erwähnt, was eigentlich vielleicht sogar gut läuft. Dass man irgendwie stolz auf den anderen ist, was schön war, dass der andere einmal einen Kaffee gemacht hat oder dass die Kinder selbstständig die Schuhe angezogen haben, solche Dinge.
Und ich glaube, das, was Julia auch sagte, den Perfektionismus versuchen, in Schach zu halten oder mal in die Ecke zu stellen für eine Weile, ne? Weil das in solchen extremen Situationen natürlich auch gar nicht funktionieren kann und übermenschlich wäre, dass dann alles genauso weiterläuft. Herr Zentner, Ihr Impuls dazu?
Ja, also wir hatten einen Teil unserer Stichprobe, das waren Paare mit Kindern. Und da haben uns die Befunde ein bisschen vor ein Rätsel gestellt, denn eigentlich hat sich die Beziehungszufriedenheit bei Paaren mit Kindern nicht wesentlich verändert. Demgegenüber war die Beziehungszufriedenheit bei kinderlosen Paaren, die hat deutlich abgenommen oder deutlicher jedenfalls abgenommen. Und ja, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so ganz erklären. Also vielleicht nur so, dass wenn man Kinder hat, quasi der Stress quasi besser verteilt wird auf verschiedene Ebenen. Wohingegen, wenn ein Paar keine Kinder hat, ist natürlich die Stressoren direkt die Partnerschaft dann ohne Ablenkungsmöglichkeit quasi treffen. Aber das war etwas, was wir nicht erwartet hatten. Also wir hatten eher erwartet, dass eigentlich die Beziehungszufriedenheit bei Paaren mit Kindern mehr abnehmen würde als bei solchen ohne.
Julia, ich hätte noch eine Frage. Es gibt ja einige Forscherinnen, nicht wenige, die bemängelt haben, dass in der Pandemie es auch einen Rückfall gab in Bezug auf das Rollenverständnis und dass die meiste Arbeit in Sachen Homeschooling oder Kinderbetreuung dann doch wieder an den Frauen hängen blieb, obwohl man vorher eigentlich in eine andere Richtung war. Sehen Sie das auch bestätigt bei sich oder bei Paaren, die Sie kennen?
Bei uns sowieso so. Also ich bin so aufgewachsen, dass meine Mutter zu Hause war und ich habe mir das immer gut vorstellen können, das bis die Kinder 10 sind auch so zu machen. Ich arbeite in Teilzeit und mein Mann kommt sogar zum Mittagessen nach Hause. Also ich bin da eher noch so vom alten Schlag, würde ich jetzt mal sagen. Und das war natürlich für mich toll, dass ich sowieso mich mit meinen Kindern gut auskenne und da eine gute Beziehung geführt habe. Und das war für uns eher kein Nachteil.
Okay. Also von Ihnen kein Appell an die Politik, hier nochmal nachzuschärfen.
Ja, ich hätte mir eher gewünscht, dass man mir eine Haushaltshilfe stellt, dass mein Mann in der Klinik war. Also dass da die Krankenkasse, also dass ich mich dann nicht auch noch irgendwie aktiv werden muss, sondern dass mein Hausarzt auf die Idee kommt, mir eine Haushaltshilfe von der Krankenkasse zu stellen, wenn mein Mann 8 Wochen im Lockdown weg ist. Also und da hatte ich tatsächlich selber nicht die Energie, zu das auch noch anzuleiern. Das kam ja erst hinterher. Man steckt ja dann auch so im Tunnel drin, ne, und macht dann alles.
Herr Henning, sehen Sie das bei Ihren Gesprächen mit Paaren, dass es da so ein bisschen so einen Rückfall gibt in der Verteilung der Hausarbeit?
In die traditionellen Geschlechterrollen? Ja. Ja, also auch das sehe ich. Und je mehr Kinder, umso deutlicher wird es. Ja, auf jeden Fall. mit einem Kind. Natürlich ist meine Statistik etwas eingeschränkt hier, aber mit einem Kind sehe ich Frauen eher im Job, ja, mit zwei Kindern auch noch. Aber dann wird schon ganz klar gesagt, jetzt wird so viel Betreuungsaufwand ist nötig, dass eine Person zu Hause bleiben muss. Und das sind wesentlich häufiger die Frauen. Mhm. Ja.
Vielen Dank, Julia. Wir gehen direkt rüber nach Goslar zu Ingrid Plieske. Guten Morgen, Frau Plieske.
Guten Morgen.
Wie sieht Ihre Situation, Ihre Liebeslebenspartnerschaftssituation aus in Corona-Zeiten?
Ja, mein Mann und ich, wir haben beide unser zweites Leben begonnen vor 35 Jahren und sind dann nach 2 Jahren zusammengezogen, ich in sein Haus. Wir waren beide immer sehr aktiv inmitten unserer 5 erwachsenen Kinder. Mein Mann lernte dann noch mit 50 das Fliegen und ich habe vor ein paar Jahren ein Fernstudium in Hagen abgeschlossen. Wir haben uns also gegenseitig immer sehr viel gegeben, waren etliche Jahre durch halb Europa mit dem Mobil unterwegs. Das war unsere Grundlage, die uns auch sehr, sehr, sehr hat zusammenwachsen lassen. Ja? Und als mein Mann im letzten Jahr am 14. Januar dann mittags hier, er ist auch bei uns der, der das Essen kocht und sich viel beteiligt im Haushalt und dann den ersten Schlaganfall seines Lebens erlitten hat, zwar einen leichten, da brach für uns beide die Welt zusammen und es kam Corona dazu. Wir konnten uns nicht sehen. Wir konnten nur zuerst über die Ärzte kommunizieren und dann eben am Telefon. Das war zuerst sehr schwierig. Er musste sich erst erholen vom Schlaganfall. Und dann folgten die ambulanten Reha-Maßnahmen. Und ich konnte dann feststellen, als mein Mann zu Hause war, er war ein völlig anderer. Und dann begann für mich ja ein Studium seines Lebens verbunden mit meinem Leben. Das war sehr, 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 sehr schwierig.
Das heißt, sie mussten sich erst wieder neu kennenlernen sozusagen.
Ja, und wir sind beide, wie ich vorhin sagte, mein Mann wird in ein paar Wochen 82, ich werde in diesem Jahr 80. Aber wir haben beide durch unseren Lebensverlauf und unser Leben miteinander eine so gute Lebenserwartung, dass uns selbst unser Alter nicht aufgefallen ist. Aber natürlich in dieser Situation fällt es einem dann vor die Füße, weil die eigenen Erwartungen auch immer so hoch sind. Und das waren sie bei mir, indem ich dann meinen Mann möglichst schnell wieder so haben wollte wie vorher. Mhm. Und er sich zu Recht dann zur Wehr gesetzt hat. Und er ist ein Insulaner, muss ich sagen, sehr besonnen. Und da sagte er, es wird niemals mehr so wie vorher. Mhm. Und diese Art und Weise, wie er eigentlich folgerichtig mit sich umgegangen ist, die hat mich in solchen Situationen dann total umgehauen, sodass ich noch mehr Kraft aufgewendet habe. Und das war ein Prozess, der uns aber letzten Endes auch unser beider Grenzen aufgezeigt hat und sehr heilsam war. Mhm. Ja? Aber es ist, wenn man sehr viel jünger ist, gibt es vollkommen andere Probleme. Und sehr schön war, dass seine beiden Kinder sich sehr bemüht haben, denn sie haben die Mutter verloren. Es gab nur noch den Vater. Aber es gab auch die Begrenzung der Möglichkeit, sich zu sehen. Aber dieses Miteinander dieser Kinder mit dem Vater und auch mein Austausch mit ihnen, der war wirklich segensreich.
Das heißt, Sie haben dann richtig großen Prozess gehabt, richtig? Ja. Einen inneren Prozess und etwas, was ich mir auch sehr schwierig vorstellen kann, wenn man seinen Partner dann gar nicht sehen kann, ja, durch die Corona-Beschränkungen und da auch nicht so Schritt für Schritt mitgehen kann, richtig?
So ist es, so ist es. Und diese Differenzen, die tauchten dann auch auf, was habe ich denn eigentlich für ein Krankheitsbild? Und da, ich sagte vorhin schon in dem Vorgespräch, ich schreibe seit Jahren und habe alles immer aufgeschrieben. Und dann kam ich auf die Idee, weißt du was, wenn es dir wieder schlecht geht, du diktierst mir, wie du dich fühlst. Wir schicken das als Fax an deinen behandelnden Kardiologen. Und so haben wir seit etlichen Monaten immer in solchen Phasen sofort eine Rückkopplung erhalten durch diesen Kardiologen, der am nächsten Tag anrief und wir dann zu dritt, ich konnte ja die Mithörfunktion einstellen, wir zu dritt wieder etwas aufarbeiten konnten und uns in einer besseren Situation befanden. Das war wirklich segensreich und wir beide haben natürlich auch immer wieder praktisch von vorn angefangen und einmal, wir wandern so weit wir können, sagte mein Mann dann zu mir, ich liebe dich und ich brauche dich und ich habe niemals früher so viel Wert auf so 2 Worte gelegt.
Oh, das ist sehr, sehr wunderschön. Was würden Sie sagen, wie anders ist jetzt die Qualität Ihrer Beziehungen, wo Sie durch diese Entwicklung gehen mussten, durften? Sie haben es gerade gesagt, dass das auch ein Riesengeschenk für Sie war, auch dieser andere Austausch, auch Umgehen mit der Neuheit und das unter dem Druck der äußeren Belastungen mit Nichtsehenkönnen und Corona und Furcht. Was würden Sie sagen, was für eine neue Qualität Ihrer Beziehung ist, konnte entstehen?
Ja, es konnte dadurch entstehen, dass wir uns der Wahrheit angenähert haben, dass wir natürlich jetzt ältere Menschen sind und wir uns beide uns das bewusst machen und uns wirklich damit immer dem Kern der Wahrheit anzunähern versuchen, was sehr schwer ist, denn wir sehen jetzt, dass das Leben irgendwann zu Ende geht. Mhm. Aber auch heute Morgen, mein Mann kauft ein fürs Mittagessen, weil er kocht, da sagt er, mit wem hast du gesprochen, und ich benannte mein Vorhaben, ihnen mitzuteilen, wie es mit uns geht. Und dann fragt er noch, was soll ich für das Wochenende zu essen kaufen? Wollen wir wieder Rumstick essen gehen? Da sage ich, Hans, wir müssen das ja nicht jede Woche tun, sonst nutzt es sich ab. Also wir sehen, dass die Kleinigkeiten große Bedeutung haben und dass da ein gutes Zusammenleben möglich ist, auch wenn so eine Krankheit einen wie ein Blitz trifft im hohen Alter.
Frau Flieske, so schön, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank. Grüßen Sie Ihren Mann ganz herzlich.
Danke,
und gutes Mittagessen.
Ich bedanke mich auch.
Danke. Herr Henning, ich höre an Ihrem Atmen, dass Sie bestimmt etwas sagen möchten dazu.
Eine sehr bewegende Erzählung. Also vielen Dank dafür. Mir ist dazu eingefallen, was die zwei wirklich toll machen. Mir ist dazu dieses Sprichwort eingefallen, das einzig Beständige ist die Veränderung. Und der Schlüssel darin, das so bewältigen zu können, ist das, was die beiden ganz hervorragend gemacht haben, dass der Austausch miteinander und auch deren Anpassungsfähigkeit, also wirklich gut gemacht.
Vielen Dank. Ich würde gerne noch einige Hörerstimmen, die uns gemailt haben, zitieren. Und zwar ist es einmal Herr Haug aus Karlsruhe, der schrieb, Corona ist die Zeit des Gemetzels. Beziehungen in der Familie sind schwieriger geworden. Corona hat viele Probleme sichtbar gemacht. Da fehlt oft Toleranz und die Bereitschaft zum Gespräch. Dann hat uns Christian Leitschuh geschrieben von seinen Erfahrungen. Ich bin aus Leipzig, 27 Jahre alt und schwul und wollte gerne meine Erfahrungen teilen und wie ich zu Beginn der Pandemie 2020 meinen Freund kennengelernt habe. Ich habe mich auf Tinder umgeschaut, nach einiger Zeit ein Date mit meinem späteren Freund gehabt. Da ich Sorge hatte, dass die Menschen, die ich auf Tinder treffe, zu schnell für mein Gefühl Sex haben wollen könnten, war ich total entspannt durch die Gewissheit, dass Körperlichkeit durch die erste Zeit überhaupt kein diskutables Thema sein würde, weswegen ich mich vielleicht rechtfertigen müsste. Die ersten Treffen waren ausschließlich lange Spaziergänge, bei denen wir uns auf allen persönlichen Ebenen kennenlernen konnten und alles körperlich auch später verschoben. Mir hat insofern die distanzierte Situation sogar in gewisser Weise geholfen, mich einer Person zu öffnen. Und nachdem wir dann festgestellt hatten, dass wir uns sehr gerne haben, war es umso schöner, sich näher kommen. Und das schlechte Gewissen der Pandemie wegen war dann auch passé. Also eher eine positive Entwicklung. Herr Bezin aus Berlin ist in der Leitung. Guten Morgen, Herr Bezin.
Guten Morgen, hallo.
Wie sieht es bei Ihnen aus?
Also ich habe meine jetzige Partnerin mehr oder weniger durch Zufall per Online-Dating kennengelernt. Keiner von uns war so wirklich auf der Suche. Das war mehr oder weniger dann ein Zufall. Und wir haben uns dann eine gewisse Zeit geschrieben und dann uns eigentlich auch recht schnell getroffen. Haben dann schnell festgestellt, während des ersten Treffens schon, dass wir uns irgendwie gesucht und gefunden haben. Und dementsprechend schnell ging es dann quasi auch, ich sag jetzt mal, in einer Partnerschaft über. Und im Nachhinein, seit 2020 können wir zurückblickend beide auch sagen, dass wir das Kennenlernen während der Corona-Pandemie gar nicht als belastend, sondern eher als Chance und auch als Glück empfunden haben, weil wenn man sich sonst kennenlernt, ist man ja viel unterwegs und da sind immer viele Menschen und viele Reize, sage ich mal, die einem auch von dem Gegenüber so ein bisschen ablenken können. Aber wir waren sozusagen in Anführungszeichen dazu gezwungen, viel Zeit miteinander, beieinander und zusammen zu verbringen und konnten dadurch praktisch der Schritt, der vielleicht in normalen Umständen viel später kam, dieses intensivere Kennenlernen quasi vorziehen und konnten da dann schon feststellen, in Anführungszeichen, wie halte ich es mit dem anderen allein den ganzen Tag aus? Was hat der für Ecken und für Kanten und für Macken? Und das hat alles wirklich so super gepasst. Und wir hatten dadurch auch viel mehr Ruhe in unserem Kennenlernen und konnten dadurch praktisch den anderen viel schneller, viel tiefgründiger kennenlernen, was unter normalen Umständen vielleicht erst viel später geschehen wäre. Also deswegen wollte ich einfach nur sagen, das war eher eine Chance als eine Belastung bei uns.
Also auch wieder ein Brennglas, ne? Das geht alles viel schneller. Vielen Dank. Dazu passt auch, was Marco uns geschrieben hat. Ich habe meine Partnerin ein paar Tage vor dem ersten Lockdown kennengelernt. Das heißt, wir kennen uns und unsere Beziehung nur in Corona-Zeiten. Wir konnten uns unsere neue Beziehung dadurch ganz anders erleben. Und er blickt mit etwas Sorge ab und zu in die Zukunft, wie wir uns in Zukunft hoffentlich weitestgehend ohne massive Einschränkungen durch Corona weiterentwickeln werden. Und noch eine letzte Hörerstimme für heute. Marie schreibt, Corona kam für uns genau zur rechten Zeit. Mein Mann hatte sich im Sommer 2019 fremd verliebt und ich erfuhr im September davon. Es war eine schmerzvolle Erfahrung, doch ich habe es ausgehalten, darauf gehofft, dass die rosarote Brille verblasst. Im November war der Rausch vorbei und mein Mann und ich hatten uns Hals über Kopf neu verliebt, ineinander. Da kam Corona und wir hatten unendlich viel Zeit für uns. Es passte alles. Diese Situation schweißte uns noch fester zusammen und im Nachhinein war die Affäre eine Lektion und Corona ein Segen für uns. Und wir haben noch Frau Gödicke, die uns schreibt, was man für Tipps, was kann man denn tun, wenn man sich nervt? Man kann sich als Paar auch mal in Ruhe lassen, auch in einer Wohnung, Spaziergang mal alleine machen, Musik über Kopfhörer hören, lesen. Das bringt mich zur allerletzten Blitzrunde mit Ihnen beiden, meinen beiden Gästen, Herrn Zentner, Herrn Henning. Ihre wichtigste Zutat für eine gelingende Beziehung auch in Krisenzeiten, schaffen Sie es in einem Satz, Herr Henning?
In einem Satz.
Ja, wenn die Nachrichten kommen.
Ich glaube, das Wichtigste ist Verständnis füreinander. Mhm. Ja, das Verständnis für die Befindlichkeiten, für die Bedürfnisse des anderen und dementsprechend auch das Miteinander zu kommunizieren.
Mhm. Herr Zentner, wie sieht Ihr Tipp aus, wenn man als Paar in einer solchen Krisensituation ist? Was braucht es dazu?
Ich denke, der Tipp wurde quasi gegeben jetzt von den Aussagen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Das waren sehr schöne Beispiele, wie man eben die Corona-Zeit auch als eine Chance, als eine Herausforderung ansehen kann, die es den Paaren erlaubt, eben Neues dazu zu lernen, beziehungsweise auch Schwieriges zu lernen und dann quasi eine Art von Immunisierung, dann eine ganz andere Art, wie wir es heute jetzt so in der Regel kennen, zu entwickeln. Mhm.
Vielen Dank. Bleiben, gehen, neu anfangen. Paarbeziehungen in Corona-Zeiten standen heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Professor Dr. Marcel Zentner, Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Universität Innsbruck und bei Dominik Henning, Psychologe und Paartherapeut. Und herzlichen Dank natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Wie immer, falls Sie nicht zu Wort gekommen sein sollten, wir lesen alles nochmal nach gleich. Und die Sendung zum Nachhören finden Sie auch wie immer auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle meine Kollegin Petra Enzpfinger mit ihrem Lebenswerk beschäftigen. Auf was sind Sie besonders stolz, fragt sie. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat des französischen Priesters und Autoren Michel Croix, der schreibt, wer den anderen liebt, lässt ihn gelten, so wie er ist, wie er gewesen ist und wie er sein wird. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.